Herzlich willkommen zur 14. Folge des Manaentzug Podcast. Ich bin der Jakob und beim Manaentzug Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Es sind schon wieder einige Kommentare dazugekommen zu den letzten Episoden und das freut mich immer sehr. Erstens mal kommen viele Diskussionen zustande, man kriegt andere Anregungen. Ja, und mir gefällt einfach die Interaktion sehr gut. Zur 12. Episode, die 10 besten Reprints aus Dominaria Remastered für Commander Legends, schreibt über Instagram Sylvandoral, coole Folge. Find die Einteilung sehr gut so. Und auch deinen Blickwinkel auf Force of Will. Ja, vielen Dank. Bei Force of Will gibt es eigentlich gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Ist eine sehr, sehr gute, starke Karte. Ich spiele sie auch tatsächlich, aber auch nur in den stärksten 1-2 Decks, die ich habe. Und ja, in einem schwächeren Power-Level hat die Karte halt nicht so viel zu suchen. Aber ja, sie ist einfach sehr gut. Man kann sie spielen, wenn man möchte, aber man soll sich im Klaren darüber sein, dass erstmal ein bisschen ein Augenbrauenzucken kommt, wenn man an einem schwächeren Tisch spielt. Zur gleichen Folge schreibt über YouTube der magische Investor: Dominaria Remastered ist sehr gelungen. Viele tolle Reprints, auch im Uncommon- und Common-Bereich. Bin gespannt, wie weit Force of Will und die Tutoren tanken werden. Praktisch jedes Opening-Video hat welche enthalten. In ein paar Wochen, wenigen Monaten, könnte man sich da vielleicht günstig eindecken. Ja, denke ich auch. Vor allem, weil jetzt wirklich sehr, sehr viele gute Karten dabei sind, wird es sich wahrscheinlich auch ein bisschen verteilen. Das heißt, alle Karten werden gut runtergehen. Ich rate jetzt einfach mal blau in den Himmel rein, dass Force of Will um die 55 bis 50 Euro kosten wird in 3 Monaten. Mal schauen, ob ich damit recht habe. Dann zur 13. Episode. Wann ist der beste Zeitpunkt, um Magic Einzelkarten zu kaufen? Schreibt der Off-Topic-Commander: Meine Kaufregeln sind wohl im Hoch verkaufen, um das erwirtschaftete Geld in die Reserved List zu packen. Reserved List zur Verinnerlichung nochmal sind die Karten, die Wizards of the Coast versprochen hat, nicht mehr als Tournament, also turnierlegale Karten, wieder zu drucken. Diese Magic 30 vom letzten Jahr waren ja nicht turnierlegal, deswegen, hatte das da keinen großen Einfluss auf die Kartenpreise, glaube ich. Und dann schreibt weiterhin Off-Topic Commander: Erstens, relativ stabilen Preisanstieg hat man mit neuen CEDH-Karten. Diese kaufe ich immer, wenn sie im Tief sind, da diese zu 90% irgendwann den Wert verdoppeln. Bestes Beispiel: Underworld Breach, gekauft für 1,55 €, aktuell 15 Euro. Dreadith Magistrate, in Foil gekauft, 1,98 €, Entschuldigung, und aktuell 18 Euro. Tassas Orakel, gekauft für 2,50 €, aktuell 9,50 €. Ja, und die Preisentwicklung für CEDH-Karten ist immer sehr interessant, da irgendwann die Casual-Spieler auch drauf aufspringen. CEDH ist das kompetitive Format für Commander. Habe ich bisher noch nie wirklich ausprobiert, außer einmal mit so selbstgemachten Proxy-Karten. Einfach nochmal zum Test, aber irgendwie war das im One-on-One irgendwie nicht so der Burner. Ja, und zweitens schreibt Off-Topic-Commander: 1 bis 2 Secret Lair pro Drop kaufe ich mir. Und bei drittens, ich öffne 1 bis 2 Booster die Woche, während ich im Store bin, um zumindest etwas Support dazulassen. Und Displays hole ich mir seit Ikoria keine mehr, da die Editionsflut einfach zu erschlagend ist. Ja, das kann ich auch sehr gut verstehen. Also es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Editionen und bei jeder Edition sich dann irgendwie eine ganze Boosterbox zu kaufen oder so ist dann auch irgendwie anstrengend. Erstens muss man ja auch die Karten irgendwo einsortieren, wenn man das ein bisschen ordentlich halten möchte. Und ja, ich kann es auf jeden Fall sehr gut nachverstehen. Vielen Dank für dein Feedback. Dann schreibt auch noch der magische Investor: Guter Ansatz mit dem Vorbestellen. Bin trotzdem kein Freund vom Investments in Einzelkarten. Hab schon öfters spekuliert, hat aber nicht wirklich was gebracht. Wenn man die Karten aber für ein Deck braucht, dann kann man aber kaum was falsch machen. Ja, vielen Dank. Den Ansatz, der ist halt einfach über die Zeit entstanden. Ich denke mir auch, man sollte sich einfach die Karten anschauen, die man gern spielen möchte. Vielleicht ein bisschen beobachten, wie oft die schon gedruckt worden sind oder wenn es neue Karten sind, ein bisschen Zeit reinstecken, ein bisschen schauen, was man spielen will und kann da wahrscheinlich dann auch schauen, um den Schaden zu minimieren, sage ich mal. Ich meine, man spielt die Karten, das heißt, es ist ja eigentlich gar kein Schaden, aber ja, man will trotzdem irgendwie nicht, dass man das Doppelte für eine Karte ausgegeben hat, nur weil man im Hype die Karte gekauft hat. Dann kommen wir zu etwas Spaßiges und zwar muss ich hier ein ganz, ganz großes Danke aussprechen und zwar am 16.01. am Montag. Ich meine, das war der Montag, war es. hat der YouTube-Kanal vom Podcast 100 Abonnenten geknackt. Wir sind jetzt aktuell bei 119, wenn ich es richtig gesehen habe. Und ja, ich bin einfach super dankbar. Es scheint gut anzukommen, zumindest kommen mehr dazu. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Vielen Dank und das motiviert mich natürlich unheimlich, meinen Content noch zu verbessern und ja, dran zu bleiben, wöchentlich einen neuen Podcast aufzunehmen. Außerdem auch kann man einen ähnlichen Trend beobachten bei den Podcast-Aufrufen über die Podcast-Netzwerke. Ich bin da bei Let's Cast FM und da sieht man auch einen schönen Anstieg über die Zeit. Und jetzt in diesen Monaten, der ist ja noch nicht mehr rum, sollte ja, kommt ja noch nächste Woche noch eine Folge raus, die ich jetzt aufnehme. Und das sind schon 138 Aufrufe. Und wirklich, ich finde das super toll, das freut mich sehr. Und wie gesagt, das motiviert mich auch weiterzumachen. Dann noch ein weiterer kleiner spaßiger Punkt. Ich habe das ja mit den YouTube-Umfragen schon mal angesprochen und habe mir gedacht, naja, wäre doch eigentlich gut, wenn ich so ein bisschen im Voraus zur Episoden schaue, ob ich irgendwie eine Umfrage hinbekomme, die so ein bisschen mit dem Thema der Folge zu tun hat. Und da habe ich nämlich dann gefragt, welche Formate von Magic the Gathering spielt ihr hauptsächlich? Und habe dann vier Auswahlmöglichkeiten gegeben, und zwar Commander, Pionier, Modern und Legacy. Und ein anderes Format, und das sollte man dann in die Kommentare eben schreiben. Und man kann nicht mehr als fünf Sachen aus, also eine Umfrage anzeigen lassen. Das heißt, ich musste mich auf vier Formate stürzen, die, denke ich mal, viel gespielt werden. Und in den Kommentaren haben noch ein paar geschrieben, einmal wird noch Draft gespielt, dann Pionier, vielleicht weil man auch noch Commander spielt und deswegen nur eine Auswahlmöglichkeit hatte. Tiny Leaders, es ist ja auch sehr spannend, das Format kenne ich vom Namen her, ich habe das noch nie gespielt oder gesehen. Dann Küchentisch bzw. Küchentisch Legacy, also einfach halt, das heißt für mich, man spielt einfach mit den Karten, die man daheim rumfliegen hat und setzt sich an den Küchentisch und spielt einfach los. Und drei haben eben auch Pauper geschrieben. Und darum soll es in dieser Folge auch gehen. Was ist Pauper? Und da möchte ich erstmal so ein bisschen auf die allgemeinen Themen eingehen, was das Format angeht. Und am Ende noch so ein bisschen, ich spiele das Format ja selber ein bisschen, deswegen dachte ich mir, ich wurde ja gefragt im letzten Jahr noch, ob ich nicht zu Pauper eine eigene Folge machen will oder was für Decks ich so spiele. Und dann dachte ich mir, naja, vielleicht mache ich das heute einfach mal, genau. Und gehe dann am Ende, also im zweiten Teil, auf mein eigenes Deck ein, wie sich es entwickelt hat und was ich aktuell für eine Liste habe. Und zwar, Pauper ist ein Magic-Format, was von Wizards of the Coast gewartet wird oder halt gemanagt wird. Ich weiß gar nicht, wie man es genau sagen würde. Also es ist ein offizielles Turnierformat. Und es gibt ein paar Vorgaben, die man beim Deckbau beachten muss. Und genau, also in Pauper müssen alle Karten in einem Magic-Set oder Produkt mit der Seltenheit häufig, also Common, veröffentlicht worden sein. Häufige Promokarten sind nur erlaubt, wenn sie ebenfalls diese Voraussetzung erfüllen. Wenn eine Karte in irgendeiner Form als häufige Karte für Magic the Gathering, als gedruckte Karte oder für Magic the Gathering online erschienen ist, kann sie in diesem Format verwendet werden. Das ist schon mal gut, es hat mal eine sehr, sehr große Auswahl an Karten. Gehe auch noch später darauf ein, wie viele. Und wichtig ist, mindestens 60 Karten müssen im Hauptdeck vorhanden sein. Also das Hauptdeck, was man spielt, kann auch größer sein, aber es muss mindestens 60 Karten haben. Optional kann man bis zu 15 Karten in einem Sideboard führen. Das ist, würde ich sagen, für ein Turnierformat eigentlich Pflicht, weil das Turnierformate spielt man, also wie jetzt zum Beispiel halt Pauper, spielt man als Best of Three auf Turnieren. Das heißt, man hat drei Spiele, also bis zu drei Spiele. Und wer zuerst zwei von drei Spielen gewonnen hat oder halt eben, wenn Spiele lang dauern, halt 1-0 gespielt hat, auf jeden Fall, wenn man das Spiel bis zu drei Spiele spielt und dann gewonnen hat, hat man halt gewonnen, ja, blöd gesagt. Auf jeden Fall ist halt wichtig, dass man mehrere Spiele hat und dann eben auf das Sideboard zurückgreifen kann, falls man jetzt gegen irgendein Deck spielt, womit man eigentlich keine Chance hat, kann man dann nach dem ersten Spiel sagen, okay, ich tausche jetzt Karten aus meinem Hauptdeck um gegen andere Karten aus dem Sideboard und kann dann im Prinzip weiterspielen mit einem angepassten Deck und dann vielleicht noch eine Chance haben zu gewinnen. Genau, und dein Deck und Sideboard zusammen dürfen von keiner Karte mehr als 4 Exemplare enthalten. Mit Ausnahme von Standardländern. So, das sind die ganz grobe Einteilung, wie das aufgebaut ist. Wie gesagt, ich bin neu zu dem
neu bei dem Format, also relativ neu. Spiele das noch nicht so lange, aber ich finde es eigentlich ziemlich cool. Und es gibt aber eine kleine Bannliste. Das heißt, es gibt Karten, die sind gebannt. Ja, die sind einfach zu stark für das Format. Und beim Durchgehen der Liste der Karten, die gebannt sind, ich verlinke das auch mal in die Shownotes oder in die Videobeschreibung. Das sind hauptsächlich Mechaniken, die entweder Richtung Sturm gehen, also Storm, oder Affinität zu Artefakten, also Affinity for Artifacts, oder Initiative, ganz, ganz neu, oder Mana-Kombos, also quasi beispielsweise so Karten, wenn sie ins Spielfeld kommen, enttappst du Länder und ja, kannst dann halt die wieder auf die Hand nehmen oder was auch für Kombos es da gab oder gibt. Also relativ kleine Bannliste. Und ich bin dann nochmal in Scryfall durchgegangen, jetzt vom Stand dem 20.01.2023 sind die Karten, die legal sind in Pauper bei 8.874. Was schon echt viel ist, jetzt dann in 2 Wochen, wenn dann das Pre-Release ist von Phyrexia, alles wird eins oder All Will Be One, wird natürlich die Liste wieder ein bisschen größer werden, weil es dann neue, häufige Karten bzw. Commons geben wird, die das Format erweitern. Genau. Das ist auf jeden Fall so mal der grobe Überblick über das Format. Und es gibt jetzt ein paar Vorteile an Pauper gegenüber anderen Turnierformaten, würde ich es mal sagen, beziehungsweise gegen anderen Formaten generell. Und zwar eines ist mal der Kostenpunkt. Turnierstarke Pauper-Decks sind erschwinglich, also nicht unbedingt sehr teuer. Ich bin da mal ein bisschen durchgegangen auf einer Seite, die heißt MTG Goldfish. Ich habe auch mal den Link auch in die Shownotes oder in die Videobeschreibung eingefügt. Und bin mal ein bisschen die Hauptturnierformate, die mir eingefallen sind, durchgegangen und habe mal geschaut, was so die Metadecks kosten, so im Durchschnitt. Oder voll die Preisspanne von den Decks eben. Und wie gesagt, das kann natürlich dann auch sein, dass man auch die günstiger bauen kann. Aber das sind halt Metadecks, das heißt, das sind die Decks, die am besten abschneiden auf Turnieren. Ob das jetzt online ist, auf Magic Online, glaube ich, oder Turniere, die eben in Person stattfinden. Das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Auf jeden Fall so eine ungefähre Reichweite von Geld, was die Decks kosten. Und dann gehen wir auf Vintage. Das ist so, glaube ich, das älteste Format. Da darf man alles spielen. Da sind auch Karten drin, die Power 9, also Black Lotus zum Beispiel, die ikonische Karte, darf man da, glaube ich, auch einmal spielen zumindest. Und da kosten die Decks preislich so zwischen, also jetzt in Dollarpreisen gerechnet, $18.000 bis $85.000. Das ist natürlich dann für die meisten schon, so utopisch. Da kauft man sich vielleicht lieber, weiß nicht, 3 Autos oder was. Dann Legacy, auch ein Format, wo man sehr viel spielen kann an Karten, ist preislich gelegen, so die Metadecks, die ich gefunden habe, so zwischen $1.000 und $6.000. Dann kommen wir zum Format Modern. Das ist preislich gesehen ja schon auch nochmal ein Stückchen billiger. Es liegt preislich so zwischen $500 und $1.800. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den letzten Formaten, die ja wirklich dann ein bisschen erschwinglicher werden, ist Pionier. Das liegt preislich zwischen $200 und $650 mit den Meta-Decks. Und Standard-Decks kosten preislich zwischen $65 und $460. Wobei man auch sagen muss, dass der Durchschnitt eher so bei $200 ist. Also waren viele Decks, die über $300 gekostet haben. Und jetzt kommen wir zu Pauper. Das ist preislich gesehen zwischen $20 und $80. Und das ist eigentlich der Hauptvorteil von dem Format, würde ich mal behaupten, weil man kann halt wirklich relativ günstig, also für manche ist vielleicht $20 auch noch viel, aber man kann im Vergleich zu den anderen Formaten relativ günstig sich ein turnierstarkes Deck bauen, auf ein Turnier fahren und auch damit gut gewinnen. Und deswegen ist es schon mal ein großer Vorteil. Den anderen Vorteil, den ich sehe, ist einfach der sehr große Kartenpool. Also man hat wirklich Zugriff auf alle die Karten, die jemals in häufiger Seltenheit gedruckt worden sind und ja, finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Da kommen auch Decks zum Vorschein manchmal, die man so jetzt nicht erwartet hätte und das finde ich eigentlich immer ganz witzig. Genau, und ein letzter Punkt, wo ich sagen würde, das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil, die Spielerschaft von Pauper wächst, meines Erachtens zumindest, im lokalen Meta, wo ich jetzt unterwegs bin. Im Friday Night Magic zum Beispiel wird für Constructed Turniere, also so eben, wo man jetzt beispielsweise Turniere spielen kann, im Spielladen, wird ja häufig auch Pauper angeboten. Also es kommen immer genug Leute zusammen, dass auch Pauper-Turnier stattfinden kann, was ich ziemlich cool finde. Außerdem gibt es eine Discord, ein Discord, auf dem man Paper Pauper Magic, so heißt der Discord, kann man eben spielen, und das ist gibt es immer so monatliche Turniere, wo man einfach teilnehmen kann. Und da spielt man mit Leuten aus der gesamten Welt. Also das hat so ein bisschen entstanden, weiß nicht, ob es schon vorher entstanden ist, vor Corona, aber auf jeden Fall so in der Zeit von Corona kam das, denke ich mal, dann langsam auf. Dort wird dann auch über Spelltable gegeneinander gespielt. Oder über Discord direkt, ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber man kann ja eben über Spelltable auch gegeneinander spielen. Und ja, da hätte man zumindest die Möglichkeit, wenn man sagt, man kommt eh nirgends hin, weil kein Laden in der Nähe ist, kann man monatlich an einem Turnier teilnehmen. Ich glaube, dann hat man irgendwie eine Woche Zeit, um sein Spiel zu spielen für die eine Runde. Und wenn man dann gewonnen hat, kommt man in die nächste Runde und spielt dann in der nächsten Woche gegen jemand anderen. So, das sind so ein bisschen die Vorteile. Ich denke, ich gehe jetzt noch so ein bisschen auf mein eigenes, ja, meine eigene Erfahrung mit Pauper ein, beziehungsweise das Deck, was ich aktuell habe und wie es dazu geworden ist. Und man muss dazu sagen, ich bin so ein bisschen die Metadecks durchgegangen und ich bin eigentlich nicht unbedingt ein Fan davon, Metadecks zu spielen. Also, das heißt nicht unbedingt ein Fan davon. Sagen wir mal so, ich habe zumindest Lust, mal was zu probieren, was eher unerwartet ist, weil ich finde es immer ganz cool, wenn man irgendwo sitzt, dann was spielt und dann sagt er, was zum Teufel machst du da? Und ich dann sage, ja, ich spiele eben das Deck ganz anders, als du es kennst. Ich finde es lustig. Ja, und man muss auch sagen, das Deck hat mir anfangs Spaß gemacht. Dann hat man schnell gemerkt, okay, irgendwas stimmt in dem Deck noch nicht ganz. Und genau. Also ich habe angefangen mit einem Rakdos-Reanimator-Deck. Da ich später auf die Deckliste noch genauer eingehe, werde ich nur kurz sagen, was mich an der Iteration des Decks sehr gestört hatte. Also es war ein Deck, es geht im Prinzip darum, ich versuche so schnell wie möglich meinen Friedhof voll zu kriegen mit ganz, ganz großen Kreaturen und dann sie günstig zu reanimieren und dann den Gegner zu überrennen in Zug 3 oder 4. Und ich hatte dann eine Karte drin, die heißt Stinkweed Imp oder auch auf Deutsch Stinkwurzbold. Kostet 2 und schwarz, ist ein Kreaturbold, hat 1, 2 fliegend und sagt immer, wenn der Stinkwurzbold einer Kreatur Kampfschaden zufügt, zerstöre die Kreatur. Ja, nicht so spannend, aber Ausgraben 5. Falls du eine Karte ziehen würdest, kannst du stattdessen 5 Karten millen. Falls du dies tust, bring diese Karte aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Also im Prinzip sagt man damit, im Versorgungssegment, beziehungsweise im Draw Step, man zieht die Karte, sagt man, nee, ich lege lieber die obersten 5 Karten in den Friedhof und nimmt den auf die Hand. Das fand ich so lange lustig, bis ich dann meine Reanimationszauber in den Friedhof gemillt habe und dachte, ja, ich komme da jetzt nicht mehr dran. Und bis ich meine richtig teuren Kreaturen fair spielen kann, ist es schon zu spät. Also habe ich weitergesucht nach einem Deck und ein bisschen umgeschaut und habe dann ein Deck gefunden, das war ein Turbo-Reanimator-Deck. Ja, also ein Mardu-Deck, rot, weiß, schwarz. Und das fand ich auch ganz cool, weil das auch recht schnell war, aber es war halt sehr, sehr, ja, sagen wir mal, entweder das funktioniert jetzt oder es funktioniert nicht. Also das heißt, wenn der Gegner irgendwas machen konnte, wie so die Kreatur zerstören, irgendwas auf die Hand geben, dann war es eigentlich schon aus. Und das war deswegen, weil da mehrere Länder drin waren, die eben, ja, für 2 Mana tappen können, aber man muss sie halt nach dem zweiten Mal opfern. Beispielsweise hatte ich gespielt Sandstone Needle oder Sandsteinsäule. Das ist ein Land und sagt, die Sandsteinsäule kommt mit 2 Raubbaumarken und getappt ins Spiel. Und wenn man es tappt und eine Raubbaumarke von der Sandsteinsäule entfernt, sagt das, erhöhe deinen Mana-Vorrat um 2 rote Mana. Wenn keine Raubbaumarken auf der Sandsteinsäule liegen, opfere sie. Ja. Und davon hatte ich ein paar mehrere drin gehabt. Man kommt natürlich schnell zu ein bisschen mehr Mana, man muss halt einen Zug dafür aufgeben. Aber ich habe dann gemerkt, dass dann ja schnell auch mal dann, ja, die Länder im Friedhof liegen und man dann gar nichts mehr machen kann. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter geschaut und bin irgendwann rausgekommen bei einem Five-Color-Reanimator-Deck. Hört sich verrückt an, ist es eigentlich gar nicht. Mal grob, ich gehe mal so grob erst über die, ja, auf Struktur des Decks ein und dann gehe ich auf die einzelnen Karten noch mal ein bisschen genauer ein. Also im Hauptdeck sind 14 Kreaturen, 12 Hexereien, 9 Spontanzauber, 4 Artefakte, 3 Verzauberungen und 17, eigentlich 18 Länder müssten es sein. Ich dachte, es waren 18. Ich glaube, es sind 18 Länder, genau. Dann Sideboard, es gibt 3 Länder, 6 Spontanzauber, 2 Hexereien und 4 Kreaturen. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen rein. Also Kreaturen habe ich eigentlich aufgeteilt in zwei verschiedene Typen, würde ich mal sagen. Es gibt einmal die Falachi Archäologin, habe ich viermal drin. Die kostet blau und farblos, hat 0-3, Kreatur, Mensch, Speer. Und wenn die Falachi Archäologin ins Spiel kommt, millst du 3 Karten. Du kannst von den auf diese Weise gemillten Karten eine Karte, die weder eine Kreatur noch ein Land ist, auf deine Hand nehmen. Falls du dies nicht tust, lege eine +1/+1 Marke auf die Falachi Archäologin. Um eine Karte zu millen, lege die oberste Karte deiner Bibliothek auf deinen Friedhof, klar. Die ist deswegen so gut, weil sie bringt meine Kreatur, was ich ja vorhin meinte bei dem Stinkweed Imp, oder wie der heißt auf Deutsch, ich schaue nochmal ganz schnell nach, der Stinkwurzbold, ein lustiger Name, ist der große Unterschied an der Karte, dass man die Karten gezielt und kontrolliert in den Friedhof bringt. Das heißt, ich bringe zwar einfach die obersten 3 Karten in den Friedhof, aber ich kann meine Reanimationszauber wieder auf die Hand nehmen. Und das ist eigentlich, was die Karte ausmacht. Das heißt, fette Kreaturen bitte in den Friedhof und die Reanimationszauber bitte auf die Hand. Und die Kreaturen, die ich damit reanimieren möchte, ist zum Beispiel Ulamogs Schläger. Kostet 8, ist eine 8-8 Kreatur, ist ein Kreatur Eldrazi, hat Vernichter 2. Das heißt, immer wenn diese Kreatur angreift, opfert der verteidigende Spieler 2 bleibende Karten. Und Ulamog Schläger greift in jedem Zug an, falls möglich. Ja, das heißt, man möchte versuchen, den Gegnern in die klein zu kriegen. Und je früher man den rausbekommt, und desto besser eigentlich. Dann kam noch eine neue Karte dazu in Brothers War, der Krieg der Brüder. Und zwar der Rost Goliath, kostet 10 Mana, ist eine 10-10 Artefaktkreatur-Konstrukt, hat Reichweite und verursacht Trampelschaden oder Prototyp. Du kannst diesen Zauberspruch mit anderen Mana-Kosten, Farben und anderer Größe wirken. Er behält seine Fähigkeiten und Typen. Da müsste man dann eben 3 und 2 Grün bezahlen, wenn er 3-5. Und ja, man will die Karte, also ich könnte die gar nicht wirklich so gut für ihre normalen Kosten zaubern, also für die Prototypkosten meine ich. Ich will die einfach in den Friedhof bekommen und dann sehr schnell wieder aufs Spielfeld cheaten. Das ist natürlich das, worum es geht in dem Deck. Und dann gibt es noch so 2 Kreaturen, das sind so eher, wie soll ich sagen, noch so Überbleibsel von einer vorigen Iteration gewesen eigentlich. Und zwar ist es diese Mirror Shell Crab, heißt die. Ich weiß jetzt gerade gar nicht so genau, wie die auf Deutsch heißt. Ich glaube, ich gucke das mal ganz kurz nach. Nicht, dass ich das falsch vorlese oder falsch beschreibe. Auf jeden Fall ist das eine Karte aus Kamigawa Neon Dynasty. Und die kostet 5 und 2 blau, ist 5-7, hat Abwehr 3. Das heißt quasi immer, wenn diese Kreatur das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, die ein Gegner kontrolliert, neutralisiere ihn bzw. sie, es sei denn, jener Spieler bezahlt 3 Mana. Genau, wichtig ist noch die Blutzollfähigkeit, und zwar für 2 und ein blaues, wirf die Spiegelpanzergrabbe ab, neutralisiere einen Zauberspruch oder eine Fähigkeit deiner Wahl, es sei denn, sein Beherrscher oder ihr Beherrscher bezahlt 3. Die habe ich aktuell noch 2-mal drin. Die ist natürlich auch gut zu reanimieren, und Abwehr 3 ist ein Pauper manchmal relevanter, als man denken würde. Ich sage nur, Tron Sturm habe ich schon mal gegen gespielt. Ja, war nicht so schöne Erfahrung. Genau, und dann habe ich dann eben bei den Hexereien ein paar, das sind eigentlich so die Herzstücke des Decks, würde ich fast sagen. Und zwar fange ich an mit Exhumierung. Das kostet 1 und ein schwarzes, eine Hexerei. Und die habe ich 4-mal drin, ja. Und sagt, jeder Spieler bestimmt eine Kreaturenkarte aus seinem Friedhof und bringt diese Karte ins Spiel. Ja, würde man jetzt mal normalerweise sagen, okay, der Gegner darf ja auch eine Kreatur ins Spielfeld tun. Ja, ich mille mich sehr hart und will eigentlich als erste Kreatur einen aus dem Friedhof holen, während der Gegner noch gar keine Kreatur im Friedhof hat. Das ist zumindest das Ziel. Und ich habe auch gemerkt, durch die ganzen Iterationen, die ich durchgegangen bin, dass 4 Zauber zu wenig sind, weil ich dann dem Gegner immer schon gedanklich mitzählen habe hören, ich brauche ja nur noch ein Exhumieren noch wegzubekommen, dann kann er quasi nichts mehr machen. Deswegen für Redundanz und ein bisschen mehr davon habe ich spät zum Essen 4-mal im Deck drin, kostet 3 und weiß, ist eine Hexerei und sagt, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Erzeuge einen Speisespielstein. Es ist ein Artefakt mit 2 Mana und Tappen, opfere dieses Artefakt, du erhältst 3 Lebenspunkte dazu. Also 8 Reanimationszauber habe ich drin. Und dann geht es noch weiter. Ich habe noch weitere 4 Hexereien drin, und zwar sorgfältige Studien. Hexerei für ein blaues, sagt, ziehe 2 Karten und wirf dann 2 Karten aus deiner Hand ab. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, weil damit ziehe ich meine Kreaturen oder die Sachen, die ich brauche. Also die Kreaturen gehen dann direkt auf den Friedhof von der Hand. Und die Zauber, die ich zum Reanimieren brauche, halte ich auf der Hand. Dann habe ich noch, gehen wir zu Spontanzauber über, habe ich 3 Abwägen im Deck, kostet ein Blau. Also Spontanzauber, schau dir die oberste Karte deiner Bibliothek an. Du kannst sie auf deinen Friedhof legen. Ziehe eine Karte. Ja, klar. Ich schaue mir die oberste Karte an, ist eine fette Kreatur drunter, geht dir in den Friedhof. Wenn nicht, gegebenenfalls in die Hand. Dann 4-mal, und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Karte. Ich hätte nicht erwartet, wie gut die ist. Und zwar heißt die Blick aus einer anderen Welt. Kostet 1 Blaues, ist ein Spontanzauber, sagt, schaue dir die obersten 3 Karten deiner Bibliothek an. Lege eine beliebige Anzahl davon auf deinen Friedhof und den Rest in beliebiger Reihenfolge oben auf deine Bibliothek. Und dann für Rückblende 1 und Blau, sagst es, du kannst diese Karte aus deinem Friedhof für ihre Rückblendekosten wirken. Schicke sie danach ins Exil. Ja, und das kann man ja, also ich finde die deswegen so gut, weil ich kann ja das in Instant Speed machen, also im gegnerischen Zug. Und noch viel besser, wo ich dann später nach vielen Spielen drauf gekommen bin, natürlich, wenn ich dann ausgetappt bin, sagen wir, ich habe 4 Mana, kann ich immer noch sagen, ich gehe an Tap Step und dann, bevor ich eine Karte ziehe, schaue ich mir nochmal die obersten 3 Karten an, also beispielsweise aus dem Friedhof, für die Rückblendekosten für 2 Mana, und kann das dann noch, bevor ich die Karte ziehe, auch schauen, dass ich die Kreaturen im Friedhof bekomme und den günstigeren Reanimationszauber mit Exhumieren auf die Hand bekomme. Genau, ein bisschen Protection habe ich noch im Deck drin mit 2 Zauberdurchbohrungen. Kostet ein blaues, Spontanzauber sagt, neutralisiere einen Nicht-Kreaturzauberspruch deiner Wahl, es sei denn, sein Beherrscher bezahlt 2. Hat mir übrigens auch schon Spiele gerettet, die Karte. Definitiv ganz gut. Dann ist der Punkt mit den Spontanzaubern auch abgeschlossen. Jetzt kommen wir zu den Verzauberungen. Ich habe nämlich genau 3 drin. Und zwar Drachenatem habe ich 3-mal drin. Das kostet 1 und rot. Das ist eine Kreaturenverzauberung, sagt, die verzauberte Kreatur hat Eile. Und für ein rotes kann man, die verzauberte Kreatur erhält +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Und jetzt kommt der wichtige Teil der Karte. Wenn eine Kreatur mit umgewandelten Mana-Kosten von 6 oder höher ins Spiel kommt, kannst du den Drachenatem, diese Kreatur verzaubert, aus deinem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Das heißt, im besten Fall schaue ich, dass ich im Zug 2 schon meine fette Kreatur im Friedhof habe plus den Drachenatem. Und spiele dann im Zug 3 vielleicht spätestens dann exhumieren und hole mir meinen Ulamog Schläger zurück aufs Spielfeld. Und dann kommt automatisch diese Verzauberung mit dran und ich greife an für 8 und der Gegner muss 2 Sachen opfern. Ziemlich cool. Dann über die Länder gehe ich nun mal, gehe ich jetzt gar nicht großartig drüber, das ist jetzt nicht so interessant. Ich spiele 4 Ash Barons für Mana-Fixing, das heißt, ich kann das für 1 Mana abwerfen und ein Land, Basic-Land, ein Standardland raussuchen, auf die Hand nehmen. Aber ansonsten versuche ich mich hauptsächlich auf Blau zu konzentrieren, also die Hauptfarben aktuell drin. Und jetzt habe ich noch mein Sideboard und das ist natürlich relativ wichtig für, wenn ich gegen sehr, sehr Control-lastige blaue Decks spiele, muss ich das leider tun. Und zwar habe ich im Sideboard 4 Pyroknall drin. Das ist rot, Spontanzauber sagt, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, wenn er blau ist, oder zerstöre eine bleibende Karte deiner Wahl, wenn sie blau ist. Genau, das sind ziemlich alter Text, spielt diesen Zauberspruch als Spontanzauber, wenn er auf eine bleibende Karte zielt. Das war vorher Unterbrechungszauber genannt, glaube ich. Aber auf jeden Fall ist es eine sehr, sehr wichtige Karte im Deck. Lässt mich einfach schauen, dass ich die blauen Gefahren umgehen kann. Zusätzlich habe ich noch 2-mal feurige Kanonade drin, mit kostet 2 und rot, ist ein Spontanzauber und sagt, die feurige Kanonade fügt jeder Nicht-Pirat-Kreatur 2 Schadenspunkte zu. Und und dafür habe ich dann eben noch 2 Berge drin, also 2 Mountains noch drin, damit ich eben die Karten auch besser spielen kann. Wichtig zu erwähnen wäre wahrscheinlich doch noch, dass ich im Hauptdeck 4 Seagates drin habe, die kommen getappt ins Spiel, machen blau. Und ich muss eine Farbe benennen, wenn es ins Spielfeld kommt. Und die andere Farbe kann sie eben auch machen. So habe ich ein bisschen noch flexibleres Mana-Fixing im Deck drin. Auf jeden Fall ist diese Folge Kanada da auch schon richtig gut gewesen. Ich habe dann gegen ein Elfendeck gespielt. Und hätte ich die manchmal nicht gehabt, hätte ich glaube, das Spiel habe ich nur gewonnen, weil ich die Karte hatte eigentlich, ja. Ja, auf jeden Fall ziemlich gut. Dann habe ich noch zweimal Chainers Erlass drin. Als Hexerei, es kostet 1 und schwarz, ist eine Hexerei, wie gesagt. Ein Spieler deiner Wahl opfert eine Kreatur. Wurde jetzt übrigens auch reprintet im aktuellsten Set, Dominaria Remastered. Und hat Rückblende für 5, schwarz-schwarz. Du kannst diese Karte aus deinem Friedhof für ihre Rückblendekosten spielen. Entferne sie dann ganz aus dem Spiel. Deswegen, die Karte ist deswegen so gut, weil es gibt halt in Pauper-Decks, die fluchsichere Kreaturen haben, die sie richtig stark machen. Das heißt dann Bogels Deck, glaube ich. Und die kriegt man halt nicht weg. Und das kann auch selbst für ein Deck wie meins problematisch sein. Deswegen ist es manchmal ganz gut, die Kreatur nicht als Ziel haben zu müssen, um sie dann eben auch zu zerstören. Und als letztes habe ich noch, und da muss ich wahrscheinlich dann irgendwann noch was umbauen, die viermal den plündernden Fanggren drin, der kostet 5 und grün, ist eine Kreaturbestie, hat 5-5 und sagt, immer wenn ein Artefakt aus dem Spiel auf deinen Friedhof gelegt wird, kannst du 5 Lebenspunkte dazu erhalten. Und dafür habe ich extra noch einen Wald reingepackt. Das ist eigentlich hauptsächlich gegen Tron gut. Ich hatte jetzt ein Spiel mal gehabt bei Friday Night Magic, wo es relevant gewesen wäre, hätte ich es denn gezogen. Aber ja, ich müsste wahrscheinlich das Deck noch mal ein bisschen anpassen, vor allem das Sideboard. Jetzt würde mich interessieren, spielt ihr auch Pauper? Und wenn ja, was ist denn euer Lieblingsdeck? Und falls nicht, konnte ich euch ein wenig Lust auf dieses Format machen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare oder kommt doch gerne auf den Discord und diskutiert ein bisschen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wenn euch jetzt der Podcast, also diese Folge, gefallen hat als Video oder als Podcast-Folge von wo auch immer ihr hört, Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, was es alles gibt, dann lasst doch gerne ein Follow da oder eben im YouTube-Kanal ein Abonnement und teilt das doch gerne mit Freunden, für die der Podcast auch interessant sein könnte. Ansonsten wünsche ich euch noch ein wunderschönes Wochenende und viel Spaß beim Commander-Spielen oder eben auch Pauper-Spielen. Bis dann!